请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Kroll. Folgendes haben wir heute am Montag, den 23. März 2026, für Sie im Programm. Zunächst die Nachrichten des Tages. Danach Leben in Taiwan mit Xiangning Postel-Heutz. Und anschließend der Taiwan-Monitor mit Eva Triendl. Nun zunächst die Nachrichten. 30 Jahre freie Wahlen. Taiwans Präsident zieht historische Parallelen. Präsident Lai öffnet Tür für Rückkehr zur Kernkraft. Und taiwanisches Parlament berät umstrittenen Verteidigungsetat. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Anlässlich des 30. Jahrestages der ersten direkten Präsidentschaftswahl in Taiwan hat Präsident Lai Ching-te an den Verteidigungswillen der Inselrepublik appelliert. In einer am heutigen Montag veröffentlichten Erklärung zog der Staatschef historische Parallelen zwischen den massiven chinesischen Einschüchterungsversuchen des Jahres 1996 und der gegenwärtigen geopolitischen Bedrohungslage. Den Gedenktag nutzte Lai zugleich für eine innenpolitische Botschaft. Angesichts der parallel stattfindenden Parlamentsberatungen über ein militärisches Sonderbudget dürfe sich das Land nicht aus Angst vor Peking erpressen lassen. Vor exakt 3 Jahrzehnten, am 23. März 1996, traten die taiwanischen Bürger erstmals an die Urnen, um ihr Staatsoberhaupt direkt zu wählen. Ein Meilenstein, der den friedlichen Übergang zur Demokratie abschloss. Die Führung in Peking hatte damals im Vorfeld der Abstimmung im Zuge der sogenannten dritten Taiwan-Straßenkrise Raketen in die Gewässer nahe der Insel gefeuert und groß angelegte Militärmanöver abgehalten. Schon damals hätten Kritiker gewarnt, die Wahl provoziere China und könne einen Krieg auslösen, rief Lai in Erinnerung. Doch die Bevölkerung habe sich den militärischen Drohungen nicht gebeugt. Dieser historische Mut bildet das Fundament für den heutigen Erfolg des Landes, betonte der Präsident. Ohne die damalige Entschlossenheit gäbe es heute kein wohlhabendes Taiwan. Erst die freiheitliche Entwicklung habe es der Republik ermöglicht, ihre heutige globale Schlüsselrolle der Halbleiterfertigung und der künstlichen Intelligenz einzunehmen. Mit Blick auf die Gegenwart schlug Lai den Bogen zur aktuellen Haushaltsdebatte. Ähnlich wie vor 30 Jahren gäbe es heute Stimmen, die behaupteten, man müsse die eigene Verteidigung nicht stärken, wenn man dem autoritären Nachbarn nur weit genug entgegenkomme. Der Präsident erteilte dieser Haltung eine klare Absage. Demokratie sei niemals eine Provokation. Nur durch absolute Entschlossenheit und Stärke ließen sich die eigenen Freiheitsrechte auch in Zukunft wirksam verteidigen. Taiwans Präsident Lai Ching-te hat eine mögliche Kurskorrektur in der nationalen Energiepolitik signalisiert und sich offen für die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Atomkraftwerke gezeigt. Am Rande einer Veranstaltung am Sonntag begründete der Staatschef diesen Schritt mit dem enormen Strombedarf für künstliche Intelligenz, strengeren globalen Klimavorgaben sowie geopolitischen Notwendigkeiten. Den bisherigen energiepolitischen Kernsatz seiner Partei, ein atomkraftfreies Heimatland zu schaffen, sieht Lai dabei nicht als gescheitert an. Dieses Ziel sei mit der Abschaltung des letzten aktiven Kraftwerks im Mai des vergangenen Jahres bereits formell erreicht worden. Angesichts neuer globaler Herausforderungen befindet sich Taiwan nun in einer neuen Phase. Lai nannte 3 treibende Faktoren für die energiepolitische Neubewertung. Erstens übersteige der Strombedarf für den Bau neuer KI-Rechenzentren in Kombination mit dem starken Wirtschaftswachstum die bisherigen nationalen Prognosen deutlich. Zweitens zwinge der Klimawandel die exportabhängige taiwanische Industrie zur Anpassung. Um künftig das geplante CO2-Grenzausgleichssystem der Europäischen Union, kurz CBAM, zu erfüllen, müsse die Produktion zwingend kohlenstoffarm oder emissionsfrei werden. Drittens erfordere die volatile geopolitische Lage eine absolute Resilienz der taiwanischen Energieversorgung, die durch einen breiteren, wetterunabhängigen Energiemix gesichert werden müsse. Konkret geht es um eine mögliche Reaktivierung von Reaktorblöcken in den Kernkraftwerken 2 und 3. Nachdem das taiwanische Parlament jüngst die entsprechenden gesetzlichen Hürden gelockert hatte, wies das Kabinett den staatlichen Stromversorger Taipower und das Wirtschaftsministerium an, Anträge auf Wiederinbetriebnahme vorzubereiten. Lai betonte jedoch, dass ein Neustart an strikte Bedingungen geknüpft bleibe. Er setzte eine Freigabe durch die unabhängige Atomsicherheitskommission, eine technisch machbare Lösung für den Atommüll sowie einen breiten gesellschaftlichen Konsens voraus. Zudem zeige sich die Regierung künftig offen für technologische Innovationen wie kleine modulare Reaktoren oder die Kernfusion. Der Vorstoß ist innenpolitisch brisant, da der Atomausstieg jahrzehntelang zur politischen DNA von Lais regierender Demokratischer Fortschrittspartei gehörte. Auf Kritik aus den eigenen Reihen entgegnete der Präsident, dass der parallele Ausbau der erneuerbaren Energien unvermindert fortgesetzt werde. Die unter seiner Vorgängerin Tsai Ing-wen massiv geförderten Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen hätten die Leistung der alten Kernkraftwerke in den vergangenen Jahren erfolgreich kompensiert und sorgten aktuell für eine stabile Stromreserve von rund 10%. Der Ausbau grüner Energien und eine mögliche Nutzung moderner Kernkraft stünden sich nicht im Weg, sondern dienten beide dem übergeordneten Ziel, Taiwans Wirtschaft und Gesellschaft widerstandsfähiger zu machen. Im taiwanischen Parlament hat am Montag die formelle Beratung über ein umstrittenes militärisches Sonderbudget begonnen. In einer Ausschusssitzung debattieren die Regierung und die oppositionelle Parlamentsmehrheit über konkurrierende Gesetzentwürfe. Premierminister Zhou Rongtai und Verteidigungsminister Wellington Gu appellierten eindringlich an die Abgeordneten, die Vorlage des Kabinetts ungeschmälert zu verabschieden. Der Entwurf sei essentiell, um Taiwan zu verteidigen. Mit Verweis auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten betonte Zhou insbesondere die Förderung der heimischen Drohnenproduktion, die für Taiwans asymmetrische Verteidigungsstrategie überlebenswichtig sei. Parallel zum innenpolitischen Ringen um die Finanzen verzeichnet das Verteidigungsministerium konkrete Fortschritte bei der Beschaffung amerikanischer Waffensysteme. Wie Minister Gu im Parlament bestätigte, rechnet Taiwan im dritten Quartal dieses Jahres mit der Ankunft der ersten beiden hochfliegenden Aufklärungsdrohnen vom Typ MQ-9B aus den USA. Bis 2027 sollen insgesamt 4 dieser Maschinen geliefert werden, um Taiwans operative Aufklärungsfähigkeiten maßgeblich zu stärken. Auch bei der Modernisierung der Luftwaffe rückt die Auslieferung näher. Eine taiwanische Delegation verfolgte kürzlich in den USA den erfolgreichen Abnahmeflug des ersten für Taiwan bestimmten F-16 Kampfjets der neuesten Generation beim Hersteller Lockheed Martin. Laut Verteidigungsminister Gu werde dieser erste Kampfjet nach Abschluss aller Tests voraussichtlich im September in Taiwan eintreffen. Taiwans Vizeaußenminister Ge Bao-xuan hat den palauischen Vizepräsidenten und Gesundheitsminister Reynold Oiluch zu politischen und kulturellen Gesprächen in Taipeh empfangen. Bei einem offiziellen Bankett am Freitag dankte Ge dem pazifischen Inselstaat, einem der wenigen verbliebenen formellen Verbündeten Taiwans, für dessen anhaltende internationale Unterstützung, etwa bei der Weltgesundheitsversammlung WHA. Oiluch würdigte im Gegenzug die familiäre Verbundenheit beider Länder und betonte das Ziel, mit taiwanischer Expertise das eigene Gesundheitssystem weiter zu modernisieren. Anlass der Reise war ein kultureller Austausch rund um das traditionelle palauische Segelboot Alingano Maizu in Taiwan. Das taiwanische Außenministerium wertete den Besuch am Wochenende als erfolgreiches Beispiel seiner aktuellen Strategie der umfassenden Diplomatie. Diese setze gezielt auf die gemeinsamen austronesischen Wurzeln und die maritime Kultur beider Inselstaaten, um die bilateralen Beziehungen auch abseits der großen Weltpolitik zu festigen. Das taiwanische Außenministerium hat dem US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Michael Walt, für seine Unterstützung gedankt. Außenminister Lin Jialong begrüßte am Wochenende Äußerungen des US-Diplomaten, wonach Washington Taiwans Einbindung in internationale Organisationen befürworte und sich der gezielten Umdeutung der UN-Resolution 2758 durch China widersetze. Im Zentrum des diplomatischen Streits steht jene Resolution aus dem Jahr 1971, durch die Peking den chinesischen UN-Sitz übernahm. Lin betonte, der Text kläre ausschließlich die Repräsentation Chinas, erwähne Taiwan jedoch mit keinem Wort. Die Volksrepublik China habe Taiwan nie regiert, weshalb die 23 Millionen Taiwaner nur durch ihre eigene demokratisch gewählte Regierung in Taipeh völkerrechtlich vertreten werden könnten. Gleichzeitig warnte das Außenministerium vor den geopolitischen Absichten Pekings. China versuche, die UN-Resolution fälschlicherweise mit seinem eigenen Ein-China-Prinzip zu verknüpfen, um die Taiwan-Frage zu einer rein innenstaatlichen Angelegenheit zu erklären. Taipeh befürchtet, Peking wolle sich so eine juristische Grundlage für einen möglichen Militäranschlag konstruieren. Minister Lin appellierte an die internationale Gemeinschaft, diesem Vorgehen geschlossen entgegenzutreten und Taiwan als wertvollen Partner in Bereichen wie Technologie, Gesundheit und Lieferketten nicht länger auszuschließen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex Taiex ist heute um 821,38 Punkte gesunken, was 2,45% sind. Damit lag der Abschlusskurs bei 32.722,5. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 675,48 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 20,85 Milliarden US-Dollar bzw. 18,09 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Am heutigen Freitag ist es in ganz Taiwan sonnig bei Höchsttemperaturen um die 26 Grad Celsius im Norden und 30 Grad im Süden. Am morgigen Samstag bleibt es in weiten Teilen Taiwans bei unveränderten Temperaturen sonnig. Nur entlang der Ostküste werden ein bewölkter Himmel und vereinzelt Regen erwartet. Sie hörten die Tagesnachrichten am Montag, den 23. Januar 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Leben in Taiwan.
Herzlich willkommen zurück zur dritten und letzten Folge unseres Interviews mit Günther Vitome, einem herausragenden Dolmetscher und Übersetzer, der seit Jahrzehnten im deutsch-taiwanischen Austausch tätig ist. Mein Name ist Shangling Postel-Holz. Heute erfahren wir mehr über seine bedeutendsten Projekte, darunter seine Arbeit im Bereich Menschenrechte und Vergangenheitsbewältigung. Außerdem teilt Günther seine Gedanken über die Zukunft des Übersetzens und gibt wertvolle Tipps für die nächste Generation.
Dadurch, dass du so sehr durch die Sprache, so sehr in Taiwan eingetaucht bist, wie weit bist du jetzt eigentlich von Deutschland entfernt, frage ich mich. Bist du da auch so fit, was zum Beispiel Jugendsprache angeht oder das neue Vokabular, das in den letzten 20, 30 Jahren, die neuen Diskurse, bist du da auch so fit?
Vielleicht nicht ganz so fit, wie wenn ich jetzt in Deutschland leben würde, aber weil ich natürlich täglich online deutsche Medien auch lese, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Gefahr laufe, mein Deutsch zu verlernen. Was jetzt aktuelle Jugendsprache angeht, kann es sein, dass ich da vielleicht nicht so ganz auf dem Laufenden bin, weil ich das auch nicht übersetzen oder dolmetschen muss. Ich kriege das zum Teil durch meine Tochter mit, die Anfang 20 ist und jetzt in Deutschland studiert. Sie war jetzt in den Wintersemesterferien mit ein paar Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen hier in Taiwan. Und da habe ich dann so, was den Sprachgebrauch angeht, dann schon ein paar Dinge mitbekommen oder sind mir aufgefallen. Ja, aber man muss natürlich versuchen, in beiden Sprachen auf dem Laufenden zu bleiben.
Du hast Ende 2024 die taiwanische Staatsbürgerschaft erlangt, aufgrund besonderer Verdienste und deines Expertenwissens. Gibt es ein Projekt, ein Übersetzungs- oder Dolmetscherprojekt, worauf du besonders stolz bist? Oder was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also es gibt Projekte, sagen wir mal, mit denen ich mich besonders identifizieren kann. Und zwar, wenn es um den Austausch zwischen Taiwan und Deutschland ging im Bereich der Menschenrechte, im Bereich der Aufarbeitung der Vergangenheit, weil das war in Taiwan jetzt gerade seit 2016 ein wichtiges Thema, eigentlich bis heute. Und in dem Bereich gilt Deutschland als Vorbild wegen seiner Erfahrungen in der Aufarbeitung von zwei Diktaturen, der Nazi-Diktatur und dann nach 1945 und der SED-Diktatur nach 1989. Es gab sogar erst einen ersten Austausch in dem Bereich schon im Jahr 2007, also während der Präsidentschaft von Chen Shui-bian, als sie zu Ende ging, und zwar hat man da zum ersten Mal sich damit beschäftigt, wie man mit dem damals riesigen Parteivermögen der KMT umgehen soll, weil man eben gleiche Wettbewerbsbedingungen der politischen Parteien herstellen wollte. Und damals wurde also Lothar de Maizière nach Taiwan eingeladen, also der letzte und einzige demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR. Und dann noch ein Vertreter der früheren Kommission, die sich mit dem Parteivermögen der SED beschäftigt hat. Es waren auch noch ein paar Experten aus anderen osteuropäischen Ländern dabei. Und ja, da habe ich dann durfte ich die Keynote-Speech von Lothar de Maizière dolmetschen in Anwesenheit von, das ist damaligen Präsidenten Chen Shui-bian, aber dann verstärkt eben 2016. Und da gab es schon intensiven Austausch zwischen der hiesigen staatlichen Menschenrechtskommission und Vertretern aus Deutschland.
Boah, Wahnsinn. Heute kriege ich Gänsehaut. Wahnsinn. Zum Abschluss des Gespräches. Hast du Tipps für angehende Übersetzer oder Dolmetscher oder Berufsanfänger?
Ja, also ich habe auch vor einiger Zeit eine Anfrage bekommen von einer taiwanesischen Dolmetscherin, also eine junge Dolmetscherin, die in Deutschland Konferenzdolmetschen studiert hat, in München, das SDI, glaube ich, Seminar für Dolmetsch. Mir entfällt jetzt der genaue Begriff. Also dort kann man, eine der Institutionen in Deutschland, wo man also Konferenzdolmetschen studieren kann oder konnte. Ich glaube, den Studiengang gibt es jetzt nicht mehr. Und sie hat mich also genau das gefragt. Also wie kann man als Dolmetscherin für Chinesisch und Deutsch, wie kann man davon leben? Weil sie geht jetzt halt einfach um Geld zu verdienen, anderen Arbeit nach. Es ist schwierig, also ich dolmetsche ja nicht nur, sondern mache auch viel schriftliche Übersetzungen. Und ich denke, es geht zum einen, kommt es auf die persönliche Neigung an, ob man jetzt lieber dolmetscht oder schriftlich übersetzt. Wenn man jetzt in Taiwan lebt und nur dolmetschen will, ich denke, das ist zu schwierig. Also man muss auch dann schriftlich übersetzen, weil der Bedarf nach Deutschdolmetschen ist eben nicht so groß. Ich kenne einen Kollegen, der hauptberuflich als Konferenzdolmetscher arbeitet, der es auch studiert hat. Der reist aber in der ganzen Weltgeschichte herum. Der hat also auch schon bei der UNO in New York gedolmetscht, weil Englisch auch zu seiner Arbeitssprache gehört, also Chinesisch, Deutsch, Englisch. Und der ist wohl inzwischen einfach so vernetzt, dass er Aufträge bekommt und dann ist er mal im Nahen Osten, dann in China, dann wieder in USA, Kanada, dann wieder in Taiwan. Also auf diese Weise ist es wohl möglich, auch als Konferenzdolmetscher gut zu verdienen. Aber ich glaube, jeder muss halt entsprechend der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Neigungen seinen eigenen Weg finden.
Okay. Und die Konkurrenz hier in Taiwan ist groß mit dir. Also.
Ach so. Also es gibt schon ein paar andere Kolleginnen und Kollegen hier und die aber auch unterschiedlich arbeiten. Also manche übersetzen nur Literatur oder manche machen es eben als Zweitberuf, haben halt noch eine andere Tätigkeit nebenher.
Ja. Das Deutsche Institut hat ja eine Liste zum Beispiel mit den staatlich anerkannten Übersetzern und Dolmetschern.
Ja, genau.
Wo du dann auch an erster Stelle erwähnt wirst.
Ja, weil ich der Erste war hier und sind inzwischen ein paar dazugekommen. Ja.
Okay, lieber Günther, vielen Dank für diese tiefgehenden Einblicke in deinen Übersetzer- und Dolmetscherberuf. Danke, dass du so viele Brücken schlägst durch deine Arbeit.
Ja, habe ich gerne gemacht und vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
Nun folgt der Taiwan-Monitor mit Eva Trindl.
Eine kürzliche Umfrage hat ergeben, dass fast 60% der Befragten bereit sind, zur Verteidigung Taiwans Widerstand gegen China zu leisten. Diese Umfrage American Portrait wird seit 2021 jährlich durchgeführt. Radio Taiwan International sprach über diese Umfrage mit Pan Xinxin, Forscherin am Institut für Soziologie an der Academia Sinica, der obersten Forschungseinrichtung Taiwans. Forscherin Pan Xinxin sagte über diese Umfrage: Die Umfrage American Portrait Survey wurde vom 20. bis 26. Januar dieses Jahres als Telefonumfrage durchgeführt. Insgesamt wurden 1206 gültige Stichproben erhoben. Die Fragen umfassten unter anderem, ob die USA und China als vertrauenswürdig gelten, wie die Bevölkerung in Taiwan die Bedrohung durch China einschätzt, ob sie den Sicherheitszusagen der USA vertraut, ob sie den Kauf von Waffen aus den USA unterstützt und ob sie eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben befürwortet. Außerdem wurde gefragt, ob im Falle eines militärischen Angriffs Chinas auf Taiwan die Bereitschaft zum Widerstand besteht, sowie ob Faktoren wie Investitionen von TSMC in den USA und verschiedene politische Signale der USA gegenüber Taiwan die Einschätzung einer möglichen Unterstützung der USA bei der Verteidigung Taiwans beeinflussen. Die Umfrage American Portrait der Academia Sinica wird gemeinsam von Forschenden aus dem Institut für Politikwissenschaft, dem Institut für Soziologie sowie dem Institut für europäische und amerikanische Studien der Academia Sinica durchgeführt. Ziel ist es, zu untersuchen, wie die Bevölkerung Taiwans Fragen im Bereich der Sicherheit bewertet. Ein zentrales Thema bei dieser Umfrage ist Verteidigung und die Verteidigungsbereitschaft der Bevölkerung Taiwans im Falle eines Angriffs Taiwans durch China. Forscherin Pan Xinxin erklärte zur Fragestellung, ich denke, in der Vergangenheit haben die Menschen in Taiwan bei Themen wie Waffenbeschaffung, Verteidigungshaushalt oder auch Abschreckung und Widerstand immer sehr intensiv eine ganz zentrale Frage diskutiert, nämlich ob das US-Militär zur Verteidigung Taiwans kommen wird oder nicht. Daher haben wir in Bezug auf den Widerstandswillen der Bevölkerung in Taiwan untersucht, ob diese Voraussetzung, dass das US-Militär Taiwan zu Hilfe kommt oder nicht, einen Einfluss hat und wenn ja, wie groß dieser Einfluss ist. Wir haben festgestellt, dass der Widerstandswille der Bevölkerung in Taiwan insgesamt nicht vollständig auf der Voraussetzung eines militärischen Eingreifens der USA beruht. Bei der jüngsten Umfrage für das American Portrait haben wir unsere Stichprobe in drei Gruppen aufgeteilt. Das ist eine von uns neu entwickelte Methode. Die Befragten wurden zufällig drei Gruppen zugeordnet. Jede der drei Gruppen sah jeweils nur eine Version der Fragestellung. Die erste Version stellte ein Basisszenario dar. Das heißt, wir haben keine Voraussetzung genannt, ob die USA militärisch eingreifen oder nicht. Wir haben einfach nur danach gefragt, ob sie bereit wären, um jeden Preis Widerstand gegen China zu leisten. Bei der zweiten Gruppe wird nach der Verteidigungsbereitschaft gefragt, falls die USA Taiwan nicht militärisch unterstützen. Bei der dritten Gruppe haben wir nach der Verteidigungsbereitschaft gefragt, falls die USA militärisch eingreifen. Die Ergebnisse zeigen, dass im Basisszenario, also ohne Angabe, ob die USA eingreifen oder nicht, der Anteil derjenigen, die zum Widerstand bereit sind, 53% beträgt. Wenn bei der Fragestellung hinzugefügt wurde, dass die USA nicht eingreifen, liegt dieser Wert höher, nämlich bei 59%. Wenn hingegen angegeben wird, dass die USA eingreifen, liegt der Wert bei 57%. Der Unterschied zwischen 59 und 57% ist statistisch gesehen nicht besonders groß. Das heißt, unabhängig davon, ob das US-Militär Taiwan tatsächlich zu Hilfe kommt oder nicht, liegt die allgemeine Unterstützung in der Bevölkerung bei über 50% und nahe bei etwa 60%. Man kann also sagen, dass strategische Klarheit den Widerstandswillen der Bevölkerung in Taiwan tendenziell etwas erhöht. Forscherin Pan Xinxin erklärte, dass ein klarer Unterschied zu erkennen ist, je nachdem, welchen politischen Parteien die Befragten nahestehen. Wenn wir uns darüber hinaus die Unterschiede nach Parteizugehörigkeit ansehen, wird ein noch deutlicherer Unterschied sichtbar. Insgesamt ist die Bereitschaft für Taiwan zu kämpfen und China Widerstand zu leisten unter den Anhängern der Demokratischen Fortschrittspartei DPP am höchsten, etwa bei 81-86%. Unter den Anhängern der Kuomintang KMT ist sie am niedrigsten, etwa bei 28-36%. Bei Anhängern der Taiwan Volkspartei TPP liegt der Anteil derer, die Widerstand leisten würden, dazwischen, etwa bei 44-60%. Ein Teil von Taiwans Bevölkerung ist neutral, ohne Parteibindung oder solche, die je nach Situation entscheiden. Ihre Bereitschaft zum Widerstand liegt ebenfalls in der Mitte, ungefähr auf dem Niveau der TPP-Anhänger, etwa bei 43 45 bis 46%. Das zeigt, dass die Bereitschaft zum Widerstand tatsächlich stark von der Parteienidentifikation beeinflusst wird. Auf die Frage, ob sich die Bereitschaft im Falle eines Angriffs Chinas auf Taiwan Widerstand zu leisten in den vergangenen Jahren verändert hat, antwortete die Forscherin am Institut für Soziologie der Academia Sinica Pan Xinxin. Im Vergleich zum Höchststand im Jahr 2021 ist sowohl das Widerstandsbewusstsein der Bevölkerung in Taiwan als auch das Vertrauen in die USA tatsächlich etwas zurückgegangen. Allerdings ist nicht bei jeder Umfrage kontinuierlich ein Abwärtstrend zu erkennen. Es gab zwischendurch gewisse Schwankungen nach oben und nach unten. Insgesamt kann man sagen, dass Taiwans Bevölkerung ziemlich sensibel auf Handlungen der USA reagiert. Die Ergebnisse unserer Umfrage sind dennoch klar. Die Glaubwürdigkeit der USA ist gesunken und zugleich stark polarisiert. Gleichzeitig ist das allgemeine Widerstandsbewusstsein der Bevölkerung in Taiwan weiterhin recht robust. Wenn man erklären möchte, warum der Anteil der Unterstützung für einen Widerstand gegen China in den letzten Jahren leicht zurückgegangen ist, lassen sich dafür meiner Ansicht nach drei mögliche Erklärungsansätze nennen. Erstens ist die Glaubwürdigkeit der USA tatsächlich niedriger als 2021. Sie lag 2021 bei 45%, bei der jüngsten Umfrage 2026 nur noch bei 34%. Das zeigt einen deutlichen Rückgang. Die Glaubwürdigkeit Chinas ist jedoch noch niedriger und liegt in der jüngsten Umfrage nur bei 17%. Wenn man die strategische Ambiguität der USA hinsichtlich ihrer Sicherheitszusagen gegenüber Taiwan betrachtet und die wiederholten Bekräftigungen Chinas, nicht auf die Anwendung von militärischen Mitteln zu verzichten, um eine Vereinigung mit Taiwan gewaltsam zu erzwingen, wenn man dies zusammen betrachtet und mit der Bewertung der Glaubwürdigkeit beider Länder durch die Bevölkerung in Taiwan vergleicht, kann man sich vorstellen, dass die Menschen in Taiwan gegenüber beiden Seiten gewisse Vorbehalte haben. Zweitens ist die parteipolitische Polarisierung sehr deutlich. Das heißt, Anhänger unterschiedlicher Parteien unterscheiden sich stark darin, ob sie die USA für verlässlich halten, wie groß sie die Bedrohung durch China einschätzen und ob sie bereit sind, Widerstand zu leisten. Zwischen den Unterstützern der beiden großen Parteien in Taiwan bestehen hier erhebliche Unterschiede, was in der Gesamtbetrachtung zu einer leichten Abwärtskorrektur führen kann. Drittens sind viele Menschen der Ansicht, dass sich die US-Außenpolitik in erster Linie an wirtschaftlichen Interessen orientiert. In diesem Jahr vertreten das immerhin 72%. Daher hegt man gegenüber amerikanischen Zusagen keine allzu romantischen Erwartungen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die öffentliche Meinung in Taiwan derzeit eher eine zurückhaltende Haltung gegenüber den USA einnimmt. Gegenüber China besteht dagegen ein Zustand des Misstrauens. Das bedeutet nicht, dass sich plötzlich eine anti-amerikanische Haltung entwickelt hätte und schon gar nicht, dass die Bereitschaft zur Selbstverteidigung aufgegeben worden wäre.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 23. März 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie Nachrichten, alle weiteren Programmbeiträge und Links zu Facebook, Instagram, X und YouTube. Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie auch über die üblichen Streaming-Dienste im Internet. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Benedikt Kroll.